ARD. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Im Folgenden hören Sie Berichte von Zeitzeuginnen und Zeugen, die ungefiltert von ihren persönlichen Erfahrungen und Handlungen erzählen. In diesen Schilderungen kommt es teils zu rassistischen, sexistischen und antisemitischen Äußerungen. Zudem wird über die Beteiligung an Kriegsverbrechen unreflektiert und verharmlosend gesprochen. Mehr zum Entstehungsprozess von Unter dem Gras darüber können Sie in einem Interview mit dem Autorenteam in diesem Kanal erfahren.
Unter dem Gras darüber. 20.
Ja, ich habe den Krieg in Polen erlebt. Und zwar 1939, da war ich 12 Jahre alt. Und am 1. September habe ich den Krieg, also den Überfall auf Polen, habe ich in Bromberg erlebt, in damaligen Bydgoszcz. Wir galten als Volksdeutsche, weil mein Vater Deutscher war. Das heißt, er war evangelisch, meine Mutter war aber Jüdin. Aber auch die jüdische Familie empfand sich als Deutsche. Wir hatten also wenig außer im Hause. Wir hatten überhaupt nicht polnische Freunde. Bei uns wurde nur Deutsch gesprochen. Mein Vater konnte auch überhaupt auch 39 noch nicht Polnisch. Er sprach mit allen Leuten Deutsch. Und meine Mutter auch. Und die Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, die Juden, die sprachen überhaupt nicht Polnisch. Und ich habe erst praktisch mit dem 7. Lebensjahr habe ich erst Polnisch gelernt, als ich im 2. Schuljahr war, weil ich in eine deutsche Privatschule ging. Und da hatten wir Polnisch als erste Fremdsprache im 2. Schuljahr. Und ja, ich war in einem sehr großen Zwiespalt. Einerseits hätten wir uns gefreut, wenn es Deutsch geworden wäre. Aber inzwischen wussten wir ja, was hier in Deutschland passiert, dass also Juden verfolgt werden. Also insofern hatten wir wahnsinnige Angst, was passiert jetzt mit uns.
Ich weiß, als damals der Krieg ausbrach, denn da sagte meine Mama noch, ihr werdet sehen, es gibt bald Krieg. Und am 1. September war das. Da flogen die Stugas im Tiefflug Richtung Osten. Ich war so erschrocken, das war ganz frühzeitig, so um 5 Uhr war das. Ich bin vor Schreck aus dem Fenster gesprungen. Wir wohnten ja parterre. Ich dachte, das Haus fällt über uns zusammen. Und dann kam die Nachricht im Radio durch, dass ab 5 Uhr wird zurückgeschossen oder 5.10 Uhr war das. Und da sagt meine Mama, der Hitler hat den Krieg erklärt. Der Hitler ist in Polen einmarschiert. Und da weinte sie ganz schrecklich. Und meine Großmutter sagt, den Krieg überlebe ich nicht. Und hat auch bitterlich geweint. Und es war auch so, das hat ihr so einen Schreck eingejagt, dass sie sich davon nicht mehr erholt hat. Und sie starb 1,5 Jahre auch danach.
Also unsere Großeltern, die sind ja fast gleich nach der Besetzung von Bydgoszcz, sind sie ja deportiert worden. Aus ihrem Haus raus mussten sie und sind nach Warschau gekommen. Und mein Großvater ist vorher noch gleich auch in den ersten paar Tagen, nachdem Bromberg besetzt war, von der Gestapo oder von, weiß ich, jedenfalls abgeholt worden. Und ich hatte meine Großeltern besucht und da ist er gerade gekommen und war total zerschlagen, obwohl er schon weit über 70 war. Es war grauenvoll. Und ich hatte eine solche Wut, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, eine solche Wut, und da habe ich gesagt, ich bringe sie alle um. Und dann mein Großvater war ein ganz weiser und gütiger Mann, und sagte, mein Kind, Sie wissen nicht, was Sie tun. Das werde ich nie vergessen. Und der hat mich gesegnet. Das werde ich auch nicht vergessen. Während meine Großmutter, die hat mir diesen Ring gegeben, den ich auch immer seitdem trage. Ja, und die sind dann eben sehr schnell abgeholt worden und sind dann eben deportiert worden und sind dann eben in Warschau verhungert.
Also erst einmal hat man sich ja an Krieg sowieso schon irgendwie gewöhnt dadurch, wissen Sie, da weiß man, der Abessinienkrieg, die Italiener gegen Negus, nicht, was man mitbekam. Dann war in Marokko die Rifkabylen, diese Kriege, es gab Kriegsfilme. Dann war 36 gegen Bolschewik in Spanien. Nicht. Es begannen, dürfen Sie nicht vergessen, schon die Annektierung Österreichs. Es kam die Besetzung der Tschechoslowakei, das waren ja alles irgendwie Vorbereitungen schon gewesen. Und dann natürlich, also der Korridor, der polnische Korridor, also der ist deutsch und den müssen wir wieder haben. Und so langsam hat man gedacht, ja, also irgendwann muss es ja nun rasseln, nicht? Es kam aber doch der Tag des Ausbruchs so überraschend. Dann sind wir da gelandet, kurz vor Dirschau, sind wir ausgeladen worden. Auf einmal bekamen wir gelbe Armbinden rum und auf einmal rasselten Panzer. Und wir waren 2/3 mit Spaten und Pioniergerät und 1/3 mit Karabinern und Maschinengewehren und so weiter. Und wir haben dann halt da repariert und die Dirschauer Brücke, nicht, die war ja hochgesprengt worden, haben wir mit repariert. Oder wir haben Bunkeranlagen ausgehoben. Nachher in der Tucheler Heide Tausende von polnischen Kavalleristen, die gegen Panzer angegangen waren. Da haben wir so lange Stangen gehabt, Haken dran, haben sie auf Haufen und Benzin drüber und abgebrannt. Gell? Ich weiß nicht, also da hatte ich schon nicht mehr dieses, ja, das sind ja diese theoretische, das sind Unmenschen oder Untermenschen, denn man hat sie ja auch jammern hören und alles. Da kamen mir so gewisse Zweifel. Und als der Feldscher vom Arbeitsdienst ausgefallen war, habe ich einfach sein Koppel und die Sanitaschen genommen, damals war es nämlich noch nicht, und habe meine Pistole und so weiter ab und habe ab da dann einen Sanitdienst übernommen, wie ich das gesehen hatte. Und so kam ich dann auch als Sani zur Wehrmacht. Weil umbringen hätte ich nicht können. Helfen ja. Ich durfte allerdings dort keinem Polacken helfen. Die wurden einfach, wenn sie auch noch lebten, an die Seite gerollt. Nicht? Die durfte nicht verbunden werden, nichts. Denn unser Verbandsmaterial, sagte der Oberfeldmeister, den habe ich auf dem Bild, kann ich alles belegen, unser Verbandsmaterial benötigen wir für unsere Arie. Naja, und ich, was sollte ich machen?
Ja, mein Vater bekam eines Tages einen Anruf, das heißt eines Nachts einen Anruf, und sagte sein Freund, ein Gärtnermeister, also er sollte möglichst schnell meine Mutter und die beiden Kinder irgendwo verstecken, sonst würden wir alle abgeholt werden und nach Warschau gebracht werden. Und mein Vater hatte aber vorher schon einen Mann kennengelernt, der gesagt hat, er würde uns nehmen, falls es soweit käme. Er wollte dafür natürlich Geld haben und das hat ihm mein Vater versprochen. Und da sind wir dann, also auch, weiß ich, eines Nachts oder eines Tags, sind wir dort in die Nähe von Hohensalza, in einen kleinen Ort gefahren, hieß Radjejov, zu diesem Mann. Und der gab uns dort eine kleine Wohnung, eine Stube und eine Küche. Und da waren wir also etwas über ein Jahr, also ein Vierteljahr, und haben ja fast eben nur dort gelebt, also in dieser Stube und Küche. Und meine Schwester, die damals etwas, ja, 9 Jahre alt war, die hat für uns Essen besorgt. Das heißt, sie ist über Land gegangen zu so ganz kleinen Bauern. Da gab es so ganz winzige arme Bauern, also so arme polnische Bauern, die waren auch noch nicht enteignet. Aber die besaßen auch immer nur vielleicht eine Ziege oder eine Ziege und ein Schaf. Und diese verkauften ihr dann immer mal was für, ja, weil die auch mal Geld brauchten, also mal 5 Eier und mal 2 Pfund Mehl und mal, weiß ich, 5 Pfund Kartoffeln oder so. Oder auch manchmal einen Fisch, den sie aus irgendeinem See da geklaut haben, weil ja das auch wohl verboten war, also zu angeln inzwischen für die Polen. Also irgend so kleine Sachen, die brachte dann meine Schwester immer an und davon habe ich dann immer irgendwas gekocht, nicht? War diejenige dann meine Mutter, die war in der damaligen Zeit so nervös und so niedergeschlagen und so depressiv, dass sie also eigentlich kaum was machen konnte. Das Einzige, was sie eben gemacht hat, das heißt, sie hat uns jeden Tag 2, 3 oder mehrere Stunden unterrichtet. Sie hat uns also von den Büchern, die wir mitgenommen hatten, irgendwas daraus beigebracht.
Ja, also mein Vater war eben politisch uninteressiert und auch naiv. Und man hat ja eigentlich gar nicht erwartet, dass so eine hochstehende, kulturell in der ganzen Welt hochstehende Nation, so ein Volk überhaupt zu solchen Taten, wie sie später passierte, dass man so etwas erwarten konnte. Das konnte man gar nicht erwarten. Nicht? Man wusste von Verfolgungen, man wusste von Konzentrationslagern, aber man wusste keine Einzelheiten. Allerdings muss ich sagen, dass vor der Deportation wir gehört haben, dass Juden in Schwefelgruben ohne Gasmasken zu arbeiten hätten und das wäre gefährlich. Das war das Einzige, was wir hörten. Aber es gab so viele Informationen und wir konnten sie ja nicht einordnen, was stimmt und was stimmt nicht. Interessanterweise ist es auch so, dass ein Massenschicksal, wenn es eine große Gruppe trifft, dass man sich versucht, gegenseitig Mut zu machen und eigentlich eher an das Gute glaubt als an das Böse.
Nach einem Jahr mussten wir weg, denn der Mann, bei dem wir da dieses Zimmer hatten, der sagte, er könnte uns nicht mehr behalten, es wäre jetzt zu gefährlich. Und meine Schwester und ich, wir sollten nach Berlin gehen zu meiner arischen Großmutter und meine Mutter wollte versuchen, nach Warschau zu kommen. Und das war ja ins Generalgouvernement. Und dazu brauchte sie auch einen Passierschein. Denn wo wir waren, das hieß damals der Wartegau. Und vom Wartegau zum Generalgouvernement musste man einen Ausweis und einen Passierschein haben. Und diesen Passierschein wollte der Herr Kuschinski uns noch besorgen für meine Mutter. Und dann sind wir also dann da losgefahren. Und wir hatten einen Wagen bestellt, denn der Ort war etwa 7 Kilometer von der Bahnstation entfernt und der Zug fuhr also ganz früh. Ich weiß auch nicht, warum wir da ganz früh fahren. Ach so, dass es niemand sehen sollte. Aber die Polen und alle hatten ein Verbot, von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens überhaupt nicht auf die Straße zu gehen. Und jeder, der getroffen wurde, wurde ohne Anruf erschossen. So, und wir mussten wohl um 6 Uhr, sollte der Wagen kommen und der kam nicht. Und der kam nicht. Und da sagte meine Mutter, was machen wir denn bloß? Also, und da bin ich dann gelaufen. Zu dem Mann, der diesen Wagen, also das war die größte Angst meines Lebens. Eine der größten Ängste meines Lebens war das. Das war so schrecklich, dass ich Jahrzehnte und bis heute davon träume, dass ich durch einsame Straßen gehen muss, wo die Schritte zu hören sind und wo ich immer denke, jeden Moment, es kommt ein Schuss. Und also es ja, und dann bin ich hingerannt zu dem, hingerannt zu diesem Mann und da hatte er gerade den Wagen angespannt und kam dann zu uns und kriegt noch eine Gänsehaut. Und wir sind dann da gefahren und haben ein paar Sachen aufgeladen, also jeder so einen Koffer. Und dann hat er uns zur Bahnstation gefahren und da war es schon so spät. Der Zug war gerade schon im Anfahren und dann machte uns einer die Tür noch auf. Wir haben die Koffer reingeschmissen. Ein Koffer ging auf und wie ein Witz, aber der ging wirklich auf. Alles fiel in die Gegend und als wir hochguckten, waren lauter SS-Leute da. Und die halfen uns nun und sagten, gnädige Frau, zu meiner Mutter, weil meine Mutter, ja, wir sprachen ja wirklich gutes Hochdeutsch und sie nicht wie eine Jüdin aussah und wir ja auch mit unseren blonden Zöpfen, also überhaupt nicht ein bisschen jüdisch aussahen, packten uns unsere Sachen noch in den Koffer rein und wir gingen da also nun durch in Wahnsinnsangst und die haben gerade einen Transport gehabt, so in 2 oder 3 geschlossenen Abteilen von polnischen Frauen, die sie von der Straße geholt hatten, nicht? Die sie als polnische Fremdarbeiter ja hier gebracht haben. Da haben sie ja einfach von der Straße gefangen. Und in diesen Zug waren wir gestiegen. So, und sind eigentlich nur noch, es war nicht weit, 2 Haltestellen oder so gefahren bis Hohensalzer. Und dort ist meine Mutter ausgestiegen, wir sind mit ausgestiegen. Und meine Mutter wusste nicht, wohin. Die musste nämlich auf diesen Passierschein noch warten. Der Herr Kuschinski hatte den noch nicht. Er wollte ihn ihr in den nächsten Tagen bringen. Und wir sind, meine Schwester und ich, sind weitergefahren bis nach Bromberg. Und meine Mutter und dann bis Berlin. Und meine Mutter hat da, weiß ich, 3, 4 Tage auf Parkbänken, weil sie ja nicht wusste, wo sie hin sollte, nicht? Ja. Herr Kuschinski hat ihr dann noch den Passierschein gebracht und sie ist dann auch wirklich nach Warschau gegangen, ist aber da eben von der Straße gefangen worden, so wie eben auch diese Arbeiterin, die wir da gesehen hatten. Und ich bin eben nach Berlin gegangen mit meiner Schwester. Und wir haben unsere Papiere gefälscht. Und ich, da wir ja nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, sondern immer noch die polnische. Und ich bin dann als polnische Arbeiterin, habe hier also ab meinem 14. Lebensjahr in Berlin als polnische Arbeiterin gearbeitet. Die ersten Jahre in einem Haushalt als Hausmädchen. Musste jede, weiß ich, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es jede 2 Wochen war, musste ich zum Arbeitsamt Kochstraße, musste mich da melden. Wurde sofort, also als ich hier ankam, so, als wir die Papiere gefälscht hatten, uns das überlegt hatten, dass wir das am besten so machen, also um zu überleben, bin ich da also auf diesem Arbeitsamt mit so einer Nummer fotografiert worden, nicht? Also so wie so eine Gefangene, und hatte auch so einen Ausweis mit solcher Nummer, und dann bekam ich solche, so ein gelbes Zeichen, so ein viereckiges und mit einem schwarzen P drauf. Und das musste ich an meinen Mantel und sowas annähen und musste damit rumrennen.
Also eigentlich kannte ich diesen Begriff Krieg nur durch Erzählungen meines Großvaters. Und das basierte also darauf, dass Soldaten da waren und dass eine große Hungersnot ausbrach. Aber mit Kriegsbeginn kam ich dann auf die Oberschule. Und da kann ich mich erinnern, dass dann nachher erstmals davon die Rede war, als der Afrika-Feldzug war. Und da weiß ich auch noch sehr gut, dass wir als Klassengemeinschaft an Generalfeldmarschall Rommel einen Brief geschrieben haben, ihm zu seinen Siegen in Nordafrika gratuliert haben und gebeten hatten, ob er uns nicht Sand aus der Sahara schicken könnte. Und da ist wirklich ein Päckchen mit Sahara-Sand angekommen. Und die Lehrerin hatte auch versucht, uns zu erklären, dass dieser Krieg also absolut erforderlich gewesen war. Das ging dann also in die Geschichte über, dass man Bezug nahm auf den Versailler Vertrag. Und ihre These war eben, dass uns im Grunde genommen gar nichts anderes übrig geblieben war, als uns auf diese Art nun dagegen zu wehren, gegen das Unrecht, welches uns widerfahren war.
Ich erlebte gleich von Anfang an die Zerstörungskraft des Krieges. Nicht die Zerstörungskraft am Menschen, sondern die Zerstörungskraft an Sachen.
Ich kann mich erinnern, in Nordfrankreich, in der Normandie, eine Stadt, Peron. Vor uns war also die kämpfende Truppe und wir sind also knapp hinten durch und die ganze Stadt hat gebrannt. Und wir sind zwischen diesen brennenden Häusern, die sind manchmal zusammengestürzt und in großen Abständen, so 50 Meter Abstand mussten wir halten, im Laufschritt also durch diese brennende Straße durch. Und dieser Sog, der durch das Brennen entsteht, das ist so stark, man glaubt manchmal, man kann nicht mehr stehen, es wirft einen um.
Es war ja so, dass wir erstmal motorisiert waren und das war unser Glück. Wir hatten unser eigenes Quartier, in dem wir in dem Wagen selbst schliefen. Und so kamen wir Schritt für Schritt vorwärts mit dem Armee-Oberkommando 2, zu dem die Funkabteilung gehörte. Wir gingen also immer hinterher, beziehungsweise voraus. Wir mussten ja immer beim Armee-Oberkommando bleiben mit unserer gesamten Funkabteilung. Na, wir kamen also nach Fontainebleau, das erst bei Paris. Da ging es uns ganz gut. Na ja, wir hatten natürlich die beste Verpflegung. Und das Verrückte war ja, dass die Nazis für Frankreich eine ganz neue Währung herausgegeben haben. Mit der Währung konntest du alles kaufen und die Franzosen mussten alles für dieses neue deutsche Geld hergeben. Das heißt, mit dem Geld, mit der Währung, die eigentlich gar keine richtige Währung war, konnte man ganz Frankreich auskaufen. Naja, also wir saßen auf jeden Fall dort eine ganze Zeit lang in Fontainebleau und konnten Paris besuchen und haben da mal geguckt und hier mal, die haben uns ausgeführt. Varieté, da müsst ihr euch das angucken. Beinchen hoch, Beinchen runter und so weiter. Naja, wie das da so damals üblich war. Die Tanzlanze wurden eben dahin geführt, damit sie das richtige Paris kennenlernen könnten. Naja, ich habe sie total beneidet. Zum Teil war ich auch froh, dass ich mit solchen Sachen nichts zu tun hatte. Also ich war ein ziemlicher Spätzünder sowieso gewesen. Also auf Tanzböden uns rumzutreiben, wie das viele getan haben, auch nachher in der Kaserne. Die kamen nachts um 12, hat man bei Ausgang kamen die besoffen und hatten irgendwelche Mädchen natürlich aufgegriffen. Und die waren natürlich froh gewesen, dass sie von den Lanzern was zugesteckt gekriegt hatten. Also das war absolut nicht drin. Man hatte natürlich geschielt und geguckt und gedacht, aber man hatte ja kein Geld. Ich konnte ja gar keine Wirtschaft, ich konnte auf keinen Tanzboden gehen, ich konnte mir ja nichts leisten, absolut nicht. Da wurden auch einige Aachen Sachen an dem Boden, die waren ziemlich, naja, konnte man geteilter Meinung drüber sein, die griffen sich so eine Sachen. Für eine Mark konnte man solche Heftchen kaufen. Und ich habe das abgelehnt, ich wollte es Sonntag nicht haben, alles hatte was mit Pornografie zu tun, was die da so fotografiert haben. Naja, die Franzosen mussten ja auch irgendwie leben, die haben ja alles ausgeplündert, mit dieser deutschen raffinierten Mark. Und man konnte für das Geld, konnte man sich ja alles mögliche, auf den Märkten was, eine ganze Menge zu haben. Da wurden Strümpfe nach Hause geschickt und das und das und das und das.
Ich entsinne mich eines sehr, sehr üblen Erlebnisses, als die Unteroffiziere der Batterie eine Feier da gemacht haben, ein großes Besäufnis, wo wir dann also bedienen durften, die Bierflaschen hintragen, einige von uns, und wo dann sich auch ein paar Episoden mit Frauen abgespielt worden, die für mich nun vollkommen neu waren, sowas zu sehen. Das hat für mich eine an und für sich nachhaltige Wirkung gehabt. Das heißt also in meiner Beziehung, in sexuellen Problemen jetzt später. Ich habe damals also solche Frauen verachtet. Die haben sich da öffentlich hingegeben, auf Tischen oder irgendetwas, ja. Und wir wurden animiert, dort mitzumachen. Also da, und das zog bei uns nicht, das kam nicht an, weil wir scheinbar nicht dazu reif waren. Und das Bedürfnis war auch nicht vorhanden jetzt dabei. Und vielleicht die ganze Erziehung hat da eine andere Rolle gespielt. Jetzt sind ja die Menschen weitaus offener jetzt schon in jüngeren Jahren in dieser Beziehung. Das war bei mir nicht der Fall. Und es hat so ein bisschen nachhaltige Wirkung gehabt, die ganze Geschichte. Ich bin da eben noch heute von beeindruckt von der ganzen Sache. Vielleicht merken Sie das sogar in meiner Art.
Später, nachher im Krieg, da war meine größte Angst, dass ich verwundet würde, und zwar, dass ich am Penis verwundet würde. Und dann ist die Gefahr, glaubte ich, auch sehr groß, dass du nicht mehr mal Geschlechtsverkehr haben kannst. Aber ich hatte keine Traute, das vorher zu machen. Die ein Jahr älter waren, als sie Soldat wurden, die haben vielfach direkt gemacht und haben das auch den jeweiligen Mädchen, zum Teil aber auch Älteren und zum Teil auch Frauen gesagt. Und die Männer waren ja sowieso knapp und die haben dem Jungen mal einen Gefallen getan und dann ist das passiert. Man hörte sowas immer, aber es wurde nicht darüber im negativen Sinne gesprochen, weil man gedacht hat, ach, wer weiß, wann der arme Junge tot ist, selbst wenn die Frau... Wenn die Frau vielleicht verheiratet war, der Mann auch Soldat war. Aber ich entsinne mich sehr deutlich, selbst gelesen zu haben, einen Anschlag an der Litwassäule. Da haben sie einen zum Tode verurteilt. Ich weiß, einen Soldaten, ich weiß aber nicht, was der noch gemacht hatte. Da war noch ein Delikt. Aber sie haben ihn auch verurteilt, weil er zu Hause die Frau eines Kameraden nicht vergewaltigt hat, sondern mit ihr Beischlaf hatte. Und das führte wohl dazu, dass dadurch die Ehe gefährdet war. Und damit erfuhr die Einheit das und von da aus ging das immer weiter. Und darin sah man glatt eine Wehrkraftzersetzung. Und man hat der Frau unterstellt, dass sie hätte wissen müssen, was sowas anrichten kann. Das kann sie machen, wenn Frieden ist und dann kann sie sich nochmal scheiden lassen, aber nicht, wenn ihr Mann an der Front ist.
Ich kann mich erinnern, in Frankreich mussten wir ab und zu mal zu einem Bauern gehen und sie waren sehr arm dort im Gebirge. Und da mussten wir dann als Einzelner, zwar mit einem Gewehr, ohne Gewehr im Partisanengebiet rumzulaufen, war ein Unding, mit dem Gewehr also Eier organisieren, Weinbauern. Nun hatten die aber im Krieg selber kaum was zu fressen, das weiß ich. Und eines schönen Tages war ich eben unterwegs und ging in so Bauernhäuser rein, nicht wahr? Und die waren verängstigt und
haben mich von einem zum anderen geschickt, von einem Bauern zum anderen geschickt und keiner hatte natürlich sozusagen was, nicht? Und ich bat dann ein, ich wusste, ohne Ei kann ich nicht zurückkommen. Dann sagte ich, s'il vous plaît, un œuf. Dann gab mir tatsächlich eine Bauersfrau ein Ei. Ich weiß aber von anderen Leuten, die ließen einfach ihren Karabiner von der Schulter runter rutschen, nicht wahr? Und dann bekamen sie ihre Eier. Das hätte ich zum Beispiel nie gekonnt, dass ich also gegenüber der Bevölkerung, obwohl man mit Gewehr alle Macht hat, nicht wahr? Gegen Zivilbevölkerung hat man alle Macht.
Was wir uns da gegriffen haben auf Bauernhöfe, das muss ich ja erst mal zugeben. Einige waren ja bei uns auch schlechter. Die griffen sich da im Bau hin und da wurde anständig noch nebenbei gefuttert. Also solche Sachen hat es auch gegeben. Da wurden die Bauernhöfe ganz schön kaputt gemacht.
Wir sind natürlich hin und wieder ins Kino gegangen. Das war ja auch eigentlich mit die einzige Ablenkung, die wir hatten. Und in der Deutschen Wochenschau wurden dann natürlich nur Siege vermittelt. Entweder der siegreiche Feldzug gegen Polen oder dann auch Frankreich. Ich kann mich da noch erinnern an den Einzug der deutschen Soldaten in Paris. Was uns sehr beeindruckte, war, dass die deutschen Soldaten überall mit Freuden begrüßt wurden. Es standen also immer Frauen und Kinder und junge Menschen mit Blumen am Straßenrand oder mit Taschentüchern in der Hand, die also die deutschen Soldaten da winkend und jubelnd begrüßt haben. Wir kamen also überall als Befreier, traten wir auf. Und das stimmte also vollkommen mit dem überein, was man uns halt auch so in der Schule vermittelt hat. Um uns herum die Welt war schlecht, die Kriminalität sagenhaft hoch. In Amerika sollte es sogar Kindesentführung geben. Und wir lebten dagegen im Paradies und daran glaubten wir fest.
Ja, man hat sich natürlich dafür interessiert, welchen Verlauf der Krieg nimmt. Das war alles hochinteressant und das hat man verfolgt. Man hat das verfolgt natürlich in der Wochenschau, wenn man ins Kino ging. Es gab ja vor jedem Spielfilm die Deutsche Wochenschau, wo das Kriegsgeschehen dann propagandistisch dargeboten wurde. Heute, wenn man das im Nachhinein im Fernsehen sieht, merkt man, wie es manipuliert war. Damals hat man das nicht mitbekommen. Und natürlich gab es auch bei uns zu Hause eine entsprechende Landkarte an der Wand. Je nachdem, wo ein Feldzug stattfand, ob es der Polenfeldzug war oder der Frankreichfeldzug oder der Russlandfeldzug, wo dann mit Nadel und Wollfaden der Frontverlauf, je nachdem, wie er im Radio berichtet wurde, abgesteckt war. Das hat einen schon sehr interessiert. Und die anfänglichen großen Erfolge der Wehrmacht, die fand man schon sehr beeindruckend.